Einen wunderschönen guten Tag auch in meinem Namen. Mein Name ist Oliver Scheer. Ich bin Senior Technical Evangelist bei Microsoft. Den Titel kriegt man, wenn man graue Haare kriegt. Habe ich. Und ich muss sagen, diese Session wird jetzt sehr oberflächlich, im wahrsten Sinne des Wortes. Es dreht sich einzig und allein um die Oberfläche. Und wir leben in einem Zeitalter, wo es nicht mehr einen Bildschirmgröße gibt, so VGA 640x480. Ach, herrliche Zeiten. 1024x768. Und jetzt muss ich überlegen, welche Pixelgröße es sonst noch gibt, weil dann wird es kompliziert. Es gibt jetzt inzwischen alle möglichen Gerätschaften für alle Größen und es macht es uns Entwicklern, Designern schwierig für ja, eben diese extrem große Gerätediversifikation da UIs zu bauen. Und ja, der Klicker tut es nicht. Gut, dann klicken wir nochmal. Also ich habe vor 10 Sekunden das Ding erst eingesteckt, aber gut. Gut, keine Fotos bitte, oder doch, klar, gerne Fotos machen oder ähnliches. Ich zeige die Slide nachher nochmal und da habe ich eben vor einer Viertelstunde noch die Slides und den Programmcode hochgeladen. Also man braucht sich nicht wirklich viel mitschreiben, sondern eher inspirieren lassen über relativ viele Ideen, wie man eben eine UI bauen kann, die sich eben den Geräten anpasst. Nun, der Wunsch ist, mit möglichst wenig Aufwand eine App für alle verschiedenen Geräte bauen zu können und ja, das stellt uns vor relativ viele Herausforderungen. Ich habe da mal so ein paar mitgebracht, das sind noch lange nicht alle. Es gibt sehr, sehr, sehr viele Herausforderungen. Die erste ist in der Tat das sichtlichste, die Bildschirmgröße. Wir sehen hier einen Perceptive Pixel 82 Zoll Monitor mit einer App, die heißt da Sports, MSN Sports App. Das sagt nichts über meine Fußballgesinnung aus. Als ich die Screenshots gemacht habe, waren das Headline. Inzwischen hat Dortmund auch gewonnen, gewinnen lassen. Aber gut, ich bin ein anderer Fan, das wird man nachher auch erkennen. Das ist ein 82 Zoll Monitor, phänomenal, steht bei uns auch im Büro rum. Ist ein tolles Gerät, kann man sich vorstellen und wirklich groß wischen. Und da läuft diese App drauf. Dann haben wir auch so Geräte wie den Surface oder ähnliche Tablets im 10, 12, 13 Zoll Format oder auch kleiner. Wenn man genau hinguckt, ist es die gleiche App natürlich, MSN Sport. Wenn man die mal genau nebeneinander liegt, dann sieht man schon kleine Unterschiede. Weil diese App ist sehr, 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 sehr lange sehr gut durchdesignt worden und unter sehr, sehr vielen Aspekten immer wieder optimiert worden. Das ist ja schön an Store-Apps, die lassen sich sehr schnell updaten und Feedback einholen und verbessern. Wenn wir genau hingucken, Jürgen Klopp rechnet mit den engagierten Gästen auf dem linken Screen, auf dem linken Screen ist die Unterschrift da einzeilig und hat noch viel Platz daneben. Und daneben ja, bricht die sogar um und die Top-Headlines sind anders. Das ist nur mal so ein kleines Beispiel, auf welche Probleme wir stoßen. Dann drehen wir mal den Surface um und plötzlich haben wir nicht mehr den Landscape-Modus, sondern den Portrait-Modus und dann wird das Ganze wiederum anders dargestellt. Optimal für die Darstellung, für das Handling, was man gerade hat, nämlich im quasi Zeitungs- oder Magazin-Modus. Und dann sieht sie auch sehr, sehr gut aus. Sie wurde im Prinzip... Also sie sieht so aus, als ob sie für genau diese Ausrichtung entwickelt wurde. Und das ist das Ziel jeder App. Sie sollte möglichst immer sich so anfühlen, als ob sie genau für dieses Gerät gebaut wurde. Ist nicht ganz einfach. Stellt man sich das Ganze jetzt mal auf dem Telefon vor, das ist auch die MSN Sport App und die startet so. Man sieht dort auch, Jürgen Klopp rechnet mit engagierten Gästen, allerdings dann nicht mehr in diesem großen Modus, sondern im kleinen Modus. Warum? Na, schauen wir uns das mal vielleicht an. Das ist das Telefon in einem ungefähren Verhältnis zum Surface. Und dort sehe ich ja, eben nicht diesen Startbildschirm. Warum? Weil man sieht dort eine Listenansicht, weil man entschieden hat bei MSN, dass das vielleicht nicht so aussehen könnte. Also wenn ich das mal umbreche. Wir sehen hier stark vergrößert den gleichen Screen wie auf dem Surface. Allerdings, wenn das Telefon wirklich so klein ist und man den gleichen Inhalt anzeigen würde, wäre das total gepresst und man sieht es kaum noch. Das ist, ja, ist nicht so die tollste Experience. Man denkt, man könnte das so machen, aber die Texte werden so klein, so unleserlich in Kombination mit dem Bild. Das ist nicht so richtig schick. Man könnte jetzt auch eine Telefon-App einfach mal nehmen und auf dieses große Gerät, auf den großen Perceptive Pixel oder riesengroßen Zollmonitor machen und dann hat man plötzlich das. Das wollen wir auch nicht. Ein Wegbegleiter hat es mal gemacht, dass es halt Telefon-Apps einfach auf dem Tablet plötzlich vergrößert wurden. Ja, es funktionierte, aber am Ende des Tages war das auch nur so reingematscht und nicht wirklich für diesen großen Formfaktor gebaut. Man könnte das theoretisch so darstellen, macht Spaß, nein, man sieht immer, dass es im Prinzip eine Telefon-App auf einem viel zu großen Gerät ist. Deswegen, sowas wollen wir nicht. Ja, auf dem Surface genauso, es sieht ziemlich armselig aus. Das wollen wir auch nicht, deswegen verboten. Ne? Wenn ich so eine App von Ihnen sehe, gibt es Ärger. Nun, eine andere Herausforderung neben dem Bildschirm ist es, dass wir ja in Windows 10 zum Beispiel übergehen zu Fenstern. Apps können in Fenster ausgeführt werden, nicht mehr im Single-App-Modus, sondern im, ja, man kann diverseste Fenster nebeneinander packen. Wir sehen hier Kloppo in einer Fullscreen-Anwendung und das Gleiche im Fenster, wenn ich es kleiner gemacht habe. Und da bricht er dann auch an bestimmten Stellen einfach um oder macht ein anderes Design. Das ist ein und dieselbe App. Das ist nicht eine Phone-App und eine Windows-App. Nein, das ist genau die gleiche App, nur kleiner geschrinkt. Fazit meinerseits. Ein Design, ein perfektes Design für all diese Geräte gibt es nicht. Da muss man immer tunen. Man muss immer gucken, auf welche Gegebenheiten sind da. Und deswegen zeige ich gleich mal so Tricks, wie man eben auf diese Gegebenheiten reagieren kann. Über welche Plattformen spreche ich heute? Technologisch gesehen, alles ist XAML-basiert, XAML. Wir kennen es aus guten Bekannten wie Windows Presentation Foundation, WPF, Silverlight und eben jetzt auch Windows Store Apps und auch das neue Template, den Universal Apps. Universal Apps sind im Prinzip eine Vereinheitlichung. Ich komme da gleich noch mehr zu. Es geht in erster Linie um diese Universal Apps, aber die Tricks, die ich zeige, gehen auch in WPF und Silverlight. Manchmal ein klein bisschen anders, aber im Prinzip die Techniken, die man dazu anwenden kann, gibt es auch dort. Nun, die Tools, die Werkzeuge der Wahl, relativ einfach. Ich benutze Visual Studio. Das rundum sorglos Entwicklerpaket fürs Entwickeln und auch fürs Design. Kurze Frage, wer hat die Geburt von Expression Blend mitgekriegt? Ja, heißt jetzt nur noch Blend für Visual Studio. Aber das hat man früher stark benutzen müssen. Heute braucht man das eigentlich nur noch für zwei Funktionen. Und zwar für Animationen, lassen sich in Visual Studio leider immer noch nicht wirklich per Click and Play zusammenspielen. Und Behavior, das ist etwas, was ich nachher vorstellen werde, lassen sich in Visual Studio auch nicht per Drag and Drop einfach draufziehen, sondern man muss da Code schreiben und ich habe da immer Angst vor, vertippe ich mich. Deswegen benutze ich diese zwei Werkzeuge, um eben meine UIs zu bauen. Und das funktioniert nahtlos, man kann dann hin und her switchen. Und für die Blend nicht kennen, es ist im Prinzip ein mitgeliefertes Werkzeug bei Visual Studio. Das ist eine eigene Anwendung, hat man aber mit der Visual Studio Lizenz automatisch dabei. Nun, ganz wichtig, Emulatoren. Wobei ich nicht unbedingt sage, dass es ein Emulator ist, was ich gleich zeige, aber wir nennen es Windows-Emulator, Windows-Phone-Emulator. Das ist ein sehr, sehr wichtiges Werkzeug. Wir sehen hier den Windows-Emulator, der in Wirklichkeit einfach eine Remote Desktop Connection auf sich selbst ist. Man hat dort seinen eigenen Rechner im Emulator mit allen Apps, die dort auch starten automatisch. Bei mir poppt dann immer Lync hoch, was automatisch startet. Ich mache eine zweite Session auf meinem Rechner auf. Das Schöne da ist, ich kann sehr, sehr viele unterschiedliche Bildschirmauflösungen dort direkt simulieren und ich kann auch mal das Gerät drehen und wenn ich keinen Touch habe, kann ich auch dort Touch simulieren und testen, wie sich das anfühlt, weil viele Controls passen sich entsprechend auch an. Das ist ein sehr, sehr wichtiges Werkzeug, der Emulator, oder Remote Desktop Connection, und der Windows Phone Emulator. Wir haben jetzt hier drei verschiedene Varianten, ich weiß jetzt gar nicht, 4, 5 verschiedene Emulatoren für Windows Phone Devices bringen wir mit, verschiedene Größen. Links sehen wir ein 4 Zoll Gerät mit 512 Megabyte RAM simuliert. Ich arbeite eigentlich immer nur damit, weil es startet am schnellsten und es macht mich sehr schnell darauf aufmerksam, dass ich sehr ressourcenhungrige Apps schreibe. Also immer in der kleinsten Variante entwickle ich, damit das läuft dann schon auf den großen Varianten. Wenn ich auf der großen Variante entwickeln würde und eine 5 Gigabyte Anwendung schreiben würde, hätte das kleine Gerät und das günstige Gerät auch Probleme damit. Und beim Phone sehen wir auch schon, da gibt es diverseste Unterschiede. Man kann auch erkennen, welche Fußballgesinnung ich habe. Ich habe es versucht zu anonymisieren, aber es geht nicht so ganz. Ne? Man sieht ganz links, wir sehen 3,5 Kacheln. Ja, dann sehen wir beim anderen schon drei Viertel Kacheln und hier sehen wir 4,5 Kacheln im ja eben im großen in der großen Auflösung. Und das ist halt schon meine Beispielanwendung, die ich nachher ein paar Mal noch präsentieren werde. Nun, ein ganz wichtiges Werkzeug zum Testen ist Windows selber. Das Schöne ist, ich habe kein Internet, deswegen cached er hoffentlich. Ja, das ist Offline-Daten und man kann ja in Windows 10 kann man eben Fenster abdocken und wieder hoch, groß machen, abdocken und das ist ein ganz wichtiges Werkzeug, einfach damit auch mal zu spielen. Und so kann ich das relativ schnell mal testen. Man sieht hier auch, wie er umbricht, andere Darstellung wählt. Ab hier wählt er unten ein anderes Layout, wenn man das hin und her wechselt. Er reagiert im Prinzip auf die Fenstergrößenänderung. Das ist auch ein sehr, sehr wichtiges Werkzeug. Windows selber. Nun, ein anderes wichtiges oder ein kleines Tool, was im Visual Studio und auch in Blend for Visual Studio integriert ist, ist ein Fenster, was man nicht so oft sieht. Ich musste auch erst suchen und ich so, wow, das haben wir im Visual Studio drin. Das ist das Devices- oder Gerätefenster, mit dem ich alles testen kann. Dort kann ich einstellen diverseste Zollgrößen mit DPI-Auflösung, die Orientierung, Orientation, Landscape oder Portrait, in welchem Snapping-Modus der drin ist, Kontrast reichhaltig oder nicht und diverses mehr. Und das werden wir immer wieder auch gleich mal sehen. Was ich jetzt machen werde, ich meine Lieblings-10-Tricks vorstellen, wie ich eben eine App entwickeln kann, die für verschiedene Bildschirmgrößen funktioniert. Tipp Nummer 1. Man nehme erstmal das Universal App Template. Das ist relativ neu reingekommen mit der Einführung von Windows Phone 8.1. Und Windows 8.1 haben wir die Möglichkeit, eben eine App zu schreiben oder eine Solution aufzumachen mit ein paar Projekten drin, die dann auf beiden läuft. Am Ende des Tages kommen zwei Pakete raus, eins für Phone und eins für Windows. Aber ich brauche dort keinen großen Aufwand zu machen, das kompliziert zu halten. Wie sieht sowas aus? Es ist für Windows Apps und Windows Phone Apps. Jeweils ein Projekt in der Solution drin und eine Shared Library für eben Funktionen, die in beiden gehen. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich mache mal Visual Studio auf. Ich habe da ein bisschen was vorbereitet. Ich überlege gerade, ist das gut zu lesen? Ich kann auch gerne umschalten. Je nach Beamer empfiehlt es sich, die helle Seite der Macht zu wählen. Ja, das, ne, jetzt sehen sie alle geblendet aus. Wortspiel. Nun, ich habe hier eine kleine Lösung vorbereitet, aber eigentlich möchte ich das Template mal von vorne vorstellen. Und zwar unter meinem Startordner lege ich ein neues Projekt an und wir haben unter, mal die Lupe anmachen, ein neues Template hinzugefügt für Visual Basic, Store Apps und für Visual C Sharp und auch für HTML und JavaScript, wer das machen möchte, die Möglichkeit eben Store Apps zu bauen, eine Universal App und eine Windows App oder eine Windows Phone App nur zu bauen. Ich möchte jetzt beides machen und zwar lege ich mal eine Blank App einfach an und die lege ich unter, nicht, dass ich den Ordner wieder... Ich packe das hier rein. Genau. Hier unter diesem Ordner App 1. So. Was wir dann sehen, ist eine relativ einfache Projektstruktur. Und zwar unter App 1 befindet sich eine Windows 8.1 App und eine Windows Phone 8.1 App mit einer Shared Library. Da ist momentan nur eine App-SAML-Datei drin und hier befinden sich eben diese Lösungen. Ich kann das Ganze mal kurz demonstrieren als Startprojekt und damit wir auch was sehen auf der UI, die sind nicht komplett leer. Sehe ich hier meine UI und ich tippe hier einfach mal ein bisschen in XAML-Text, Blog-Text, Hallo Berlin. Das ist ein bisschen klein, das kann kein Mensch lesen. Sagen wir Font Size 60. So, super. Sehen wir da. Und ich starte die Anwendung. Oh, Wow, ne? Das ist Raketentechnik. Da sehen wir Hallo Berlin. Das ist jetzt eine ganz normale Windows-App, hat noch nicht wirklich was mit einer Universal-App zu tun. Diese Main-Page ist die Startseite in dem Projekt und in dem Windows-Phone-Projekt gibt es die gleiche Seite auch nochmal. So, die ist allerdings leer und auch hier kann ich hingehen und das ganze Spielchen machen mit Textblock. Text. Hallo Berlin in Windows Phone. Font Size, machen wir 80. Ne? Ist fürs Telefon ein bisschen groß. So, dann sehen wir das. Und auch das könnte ich starten, damit der Emulator mal warm läuft. Packe ich diese App in meinen Emulator und lasse sie dort ausführen. Und dann sehen wir Hallo Berlin in Windows. Es ist abgeschnitten, habe ich jetzt nicht drauf geachtet, ist ein bisschen doof, ne? Aber na gut. Nun, jetzt entwickle ich im Prinzip zwei UIs parallel, die für Phone, für Windows. Das ist ziemlich anstrengend, das ist ziemlich nervig. Das will ich eigentlich nicht machen, deswegen Tschüss, Mainpage, die lösche ich jetzt raus aus dem Projekt und ziehe diese Mainpage einfach darüber. Jetzt habe ich sie kopiert, ich lösche sie jetzt. So, und jetzt sehen wir hier, so, nochmal meine Mainpage. Hallo Berlin, hat sich nichts geändert. In einem typischen Windows-Frame. Jetzt ist etwas Neues hinzugekommen. Und zwar hier in dem Text-Editor von XAML kann ich dynamisch auswählen, für welche Plattform ich das jetzt sehen möchte. Und jetzt schaltet er dynamisch um. Machen wir das mal so. Hallo Berlin. Und jetzt habe ich quasi eine Startseite, um hier zu editieren. Jetzt kann ich hingehen, Hallo Berlin in einer Universal App. Das Problem ist, er bricht dort um. Dann sage ich einfach Text Wrapping Wrap. So. Schalte ich das Ganze um in die Windows-Ansicht, dann bricht er das natürlich wieder auf seinen Bildschirm um, auf den passenden, den er hat. Damit habe ich im Prinzip die Möglichkeit, eine UI zu bauen für verschiedene Zwecke. Das ist in, ich sag mal, so drei Viertel aller Fälle super, es ist toll, ich kann eine UI bauen, aber Windows Phone ist speziell oder Windows ist speziell und wenn ich vielleicht eine zweite Seite dort haben will, die extrem einfach fürs Phone optimiert ist und so aussehen muss und wirklich ein komplett anderes Design brauche, dann greift der Mechanismus nicht. Dann muss ich wieder vielleicht hingehen und sagen, ich lege hier eine neue Seite an, die nenne ich mal Detail Page. Und die ist dann wieder speziell fürs Phone angelegt. Sag ich mal Textblock, Text Detail in Windows Phone, Text. Keyboard ist so weit weg. So. Genau. Detail in Windows Phone. Und die möchte ich dann aber auch in Windows haben, die Funktion. Und füge auch hier einfach eine neue Page hinzu und sage hier auch Detail Page. Die Sache ist die, ich möchte natürlich noch durchnavigieren, damit ich auf diese App draufkomme. Deswegen baue ich mir einfach mal über die Toolbox einen Button ein, ziehe den hier drauf, positioniere den hier. Wenn ich draufklicke, möchte ich einfach zu der Seite navigieren. Naja, füge ich das Click-Event so ein. So. Hier bin ich in C-Sharp-Code und dann sage ich hier einfach Navigation Service App, Rootframe, hops. Ja, genau. Ich Ich mache das nämlich immer anders, aber das ist die einfachste Variante und zwar Detail Page. So. Das wollte ich in der Tat in der, Dankeschön. Das ist Audience Debugging. So, gut, dass jemand aufpasst. Wenn wir das bei der Windows-Entwicklung so machen, ne, wenn so 50, 100 Leute vor einem sitzen, mein Gott, wäre Windows genial. So, genau, zack, nehmen wir das weg. So. Und jetzt starte ich das Ganze mal im Emulator und hoffe, hab das richtig gemacht. So, hier, ja, ab in die Detailpage im Windows Phone. Und hier ein wesentlicher Punkt, der Backbutton beendet es momentan. Das ist so, per Default. Man muss das ein bisschen überschreiben. Kommen wir aber gleich zu. Das gleiche in der Windows App. Man sollte sie anhalten. So, set a startup project und dann lade ich das in. Genau. Das ist noch mein. Da steht jetzt nichts drauf. Die Detailseite ist dunkel und leer. Er navigiert jetzt nicht auf die phone-spezifische Seite, sondern auf die Windows-spezifische Seite. Das ist wow, ne? Ja, gut, danke. Das ist jetzt mal das grobe Konzept von Universal Apps. Ich werde das jetzt gleich noch weiter treiben. Ziel ist es eigentlich, so wenig spezifische Sachen schreiben zu müssen für eine Plattform, sondern eher alles sehr generisch halten und dann mit wenigst Aufwand zu machen. Deswegen mein Tipp Nummer 2 an dieser Stelle, arbeiten mit Designdaten. Weil ganz ehrlich, dieses Starten von Windows und von Phone, das dauert ewig und 3 Tage und das ist nervig, kostet viel Zeit. Und mit ein bisschen kleinem Zeitaufwand kann man sich relativ schnell Designdaten zusammenbauen. Und typisches Problem bei so App-Entwicklung ist, ich lade Daten von irgendwelchen Webseiten nach oder aus einer Datenbank. Das funktioniert in der Entwicklungsumgebung nicht. Ich kann nicht mal eben Datenbanken ansteuern, das geht nicht. Das hilft mir da gar nicht. Ich muss jedes Mal starten, Daten aus dem Netz laden, dann hat man kein Netz und ähnliches. Das ist doof. Das Schöne hier ist, wir haben hier ein WLAN mit Potenzial und ich brauche für meine gesamte Session kein Internet, weil ich Testdaten da habe und mit einem kleinen bisschen Aufwand. Was habe ich gemacht? Ich habe quasi eine Schnittstelle geschrieben, die heißt für mich Data Repository. Da sind die Funktionen zum Laden der Daten drin. Wie zum Beispiel, hol mir die Teams oder die Spieler und ähnliches, was ich brauche. Diese Schnittstelle habe ich gebaut, damit ich 2 Klassen bauen kann, die exakt gleich aussehen. Mich zum Beispiel die Sample Data Repository Datei, die leitet einfach von dem Interface ab oder implementiert das Interface und dort lade ich mir Design oder generiere ich mir Designdaten. Das ist relativ einfach. Also ich werde nachher halt Spieler und Teams als Datenquelle haben und ich erzeuge mir hier im Code, im Konstruktor der Klasse einfach mal Mannschaften und gebe den zufälligen Namen. Und Spieler mit zufälligen Namen und selektiere mir Top-Spieler einfach mal zufällig. Das lohnt sich unglaublich, denn man spart nachher sehr, sehr viel Zeit. Und hier sehen wir zum Beispiel ein klassisches Beispiel. Es gibt auch ab und zu mal, selektiere ich einen Spieler, klicke ich drauf und dann bin ich auf der Detailseite für den Spieler. Und dann brauche ich auch Beispieldaten, um diese Detaildaten zu machen. Mache ich einfach so, die Eigenschaft für den selektierten Player wähle ich, falls der 0 ist, falls die App-Logik das nicht irgendwie implementiert hat, selektiere ich einfach aus dieser Dummy-Liste den ersten, ansonsten liefere ich ihn zurück. Kleiner, einfacher Trick. Und am Ende habe ich ein View-Model, ein Main-View-Model und dort könnte man so einen Code schreiben, ohne dass man großartig nachher was anpassen muss. Bin ich im Design-Modus? Design-Mode.Design-Mode enabled heißt, bin ich in Visual Studio drin, laufe ich in der IDE oder in Blend, dann hole mir die Sample-Daten, ansonsten hole mir die Live-Daten. Die Live-Data-Repository-Klasse ist bei mir einfach nur eine Ableitung des Sample-Data. Ich habe keine echten Daten, aber es sieht so aus. Nun, am Ende des Tages, ein sehr, sehr guter Trick. Dieses View-Model möchte ich auch irgendwo instanzieren und dafür ist die App XAML, die Startdatei von Visual Studio, von dem Projekt, sehr, sehr gut. Dort legt man im Prinzip eine Applikationsressource an, wo das ViewModel einfach instanziert wird und ja, ViewModel genannt wird. Warum das Ganze? Kommt gleich. Ein zweiter Trick. In der App-Klasse, im Code, habe ich auch nochmal MainViewModel definiert und hier unten In der OnLaunch-Methode hole ich mir aus den Ressourcen die Instanz des ViewModels. Damit kann ich ein paar schöne Sachen machen. Und genau. Warum das Ganze? Ich kann mit diesen Tricks in der gesamten Anwendung, in allen UIs, in denen ich dann arbeiten werde, Data Binding auf eine statische Ressource, nämlich das Main View Model, machen. Ich kann hingehen mit Create Data Binding, diesen Dialog aufrufen, statische Ressource auswählen, dann habe ich das View Model, das ich gerade definiert habe, dort und kann direkt auf die Spieler oder auf das Team und ähnliches zugreifen und dann meine UI gegenbinden. Hilft mir wahnsinnig. Ich kann auch durch dieses Implementieren in der Code-Behind-Klasse direkt darauf zugreifen, auf irgendwelche Daten. Direkt per Code, App, ViewModel, Data Repository, Daten laden. Hat diverseste Entwicklungsvorteile und auch gerade beim Designen viel Vorteile. Am Ende des Tages befinde ich mich jetzt in Visual Studio in der Design-Ansicht und ich habe echte Daten dort. Nicht noch irgendwelche, die geladen werden müssen und ähnliches. Es ist sehr, sehr hilfreich. Nun, ich zeige das mal ganz kurz. Und zwar gehe ich dazu in mein Beispielprojekt. Dort habe ich eine Testseite, die habe ich Testpage genannt. Und da befinden sich ein paar Sachen drauf, das ist nicht so wichtig. Ich kann jetzt hier hingehen, hier einfach mal aus der Toolbox eine ListView hier reinziehen. Und über die Eigenschaften konfigurieren, und zwar über Item Source, gehe ich auf dieses Control, sage Create Data Binding, sage bitte eine statische Ressource, und zwar das View Model, und zwar hätte ich jetzt gerne aus meinem Data Repository alle Teams. Und dann sehe ich, wow, eine schöne Liste. Er weiß jetzt noch nicht, was er damit machen soll, deswegen schreibt er einfach mal den Namen der Klasse dahin. Aber ich kann dann direkt hingehen und ein Template, was ich schon definiert habe, und zwar das Team-Item-Template direkt dranbinden und habe das Ganze. Damit kann ich schon mal was sehen auf der UI, wenn ich da designe. Sehr, sehr genialer, einfacher Trick, funktioniert im WPF Silverlight genauso. Ist immer wieder, ja, eine Überlegung wert, wenn man sowas entwickelt. Nun, Trick Nummer 2. Trick Nummer 3, Windows und Windows Phone sehr gleich, sehr ähnlich, an sehr vielen Stellen. Der Teufel steckt manchmal im Detail. Es gibt so ein paar Controls, die verhalten sich anders oder Windows hat halt keine Telefonfunktionen und umgekehrt. Windows Phone hat keine Charms und ähnliche Geschichten. Deswegen ist es ganz wichtig, mal ab und zu rauszukriegen, welche Plattform bin ich eigentlich? Und es gibt diverseste Tricks. Ich habe da lange recherchiert mit Reflection, irgendwas ausprobieren, suchen nach irgendwas auf der Plattform. Am Ende des Tages ist das so einfach. Und zwar, ich schreibe mir in meinem ViewModel oder in meinem Plattform-Helper, wie ich es gleich nenne, eine Eigenschaft, die heißt Is Windows Phone. Denn wenn das Ganze fürs Phone kompiliert wird, gibt er dort True zurück, ansonsten gibt er False zurück. Und diesen Trick verwende ich an vielen Stellen, wenn es darum geht, rendere ich jetzt was für Phone, rendere ich was für WPF, rendere ich was für Ähnliches. Das ist ein relativ alter Trick. Nun, dieser Plattform-Helper, so wie ich ihn genannt habe, habe ich halt auch instanziert in der App-SAML-Datei. Und der sieht bei mir inzwischen so aus, dass dort diverseste Tricks verwendet werden. Wie zum Beispiel, wenn sich die Größe ändert, werden ein paar andere Eigenschaften auch geupdatet. Ein Problem, was Windows und Windows Phone zum Beispiel hat, ist dieser, auf Windows wollen wir immer so einen kleinen Anstandsrahmen links haben. Und Windows Phone ist dieser Anstandsrahmen ziemlich störend. Und deswegen habe ich das mal als Konstanten definiert. Und bei Bedarf, allerdings hier falsch implementiert, wenn du Windows bist, liefer 120 zurück, ansonsten liefer 10 zurück. Das sind so Kleinigkeiten, werde ich später dran binden. Ja. Das ist so ein weiterer Trick. Nun, so ein paar Basics, Standard-Controls, große Bitte, erstmal überlegen, was will ich jetzt wirklich machen und brauche ich dafür extra einen Spezialcontroller, nehme ich einfach das von Windows, das ist nämlich recht nett. Das Grid Stack Panel und Viewbox, das sind Standardverfahren, Controls, die wir schon Ewigkeiten haben. Die sind einfach extrem praktisch, die passen sich dynamisch an, die kann man schön dynamisch gestalten. Ich habe dazu auch gleich ein Beispiel, nämlich in meiner App, wenn ich die als Windows-App einfach mal starte, habe ich einen kleinen Trick eingebaut, damit ich da auf die Seite komme, nämlich einfach, genau, da sehen wir interessante Dinge. So, tschüss, rechte Maustaste oder Wischen von unten poppt dann das Menü unten auf und da starte ich zum Beispiel meine Testpage. In dieser Page fehlt der Back-Button, weil es nur eine Testseite ist. Das Problem behebe ich auch gleich. Und Standard-Controls. Wir sehen hier eine wunderschöne UI. Das ist eine Session über adaptives Layout, nicht über perfektes Design. Das Grün hat auch seinen Grund. Aber wir sehen hier Date-Picker, Time-Picker, Combo-Boxen und da gibt es noch diverse andere mehr. Die sehen hier so aus. Und wenn ich mal kurz schaue, das Gleiche. So, da haben wir meine App, auch hier Standard-Controls. Hier sehen wir die gleichen Controls anders gerendert. Die Microsoft-Entwickler haben sich sehr, sehr viel Mühe gemacht, das möglichst nativ zu implementieren, aber trotzdem ähnlich ansteuern zu können. Die Controls verhalten sich komplett gleich, sehen ein bisschen anders aus. Zum Beispiel Time-Picker hier sieht so aus und Time-Picker hier sieht so aus, wie man es gewohnt ist. Also es fühlt sich immer wie zu Hause an, auf dem Phone und aber auch in der Windows-App. Das ist so als Beispiel. Nun, deswegen bitte immer diese Controls verwenden. Das sehen wir zum Beispiel auch, jetzt habe ich es gerade noch auf, navigiere kurz zurück, mit dem Grid-Control. Das heißt, Grid-View habe ich mich vertan. Das Grid-Control ist ein sehr, sehr mächtiges Control, gerade wenn es darum geht, wenn es sich anders darstellt. Wir sehen das hier so ein bisschen rotierend. Das hat gewisse Proportionen. Ich kann das fix in Pixel einteilen oder aber sagen, nimm 80% der Größe und passt dich dynamisch an. Für diese Controls habe ich in meine Anwendung diverseste noch kleine Beispiele integriert, die ich jetzt auch nicht alle zeigen kann, mangels Zeit. Denn wir sind erst bei Trick Nummer 5. Adaptive Standard-Controls habe ich das jetzt mal genannt. Und was ist das denn? Ja, Datepicker, Combo-Box und ähnliches. Spannend wird es bei denen. Hab ein Grid-View. Vielleicht kennt jemand noch das Pivot-Control. Das ist für Windows Phone eingeführt worden, hat die typische Optik von Windows Phone und gibt es in Windows Phone 8.1 in der Universal App, glaube ich, nicht mehr so richtig, weil das wurde durch Hub-Control ersetzt. Es war ein schönes Tab-Reiter-ähnliches Control, heißt jetzt Hub-Control. Und auch das Grid-View-Control und Semantic-Zoom-Control, was sehr beliebt ist. Und schauen wir uns das mal an, nämlich das Hub-Control. So. Das Hub-Control sehen wir beispielsweise hier. TuS Stuttgart, wer kennt ihn nicht? Das ist ein berühmter Verein mit einem tollen Logo. Diversen allgemeinen Informationen und hat auch Spieler und ähnliches. Das ist das typische ja, Windows-Modern-Style-Verhalten. So. Wie fühlt sich dieses Control denn im Telefon an? So, ich bin jetzt auf eine Mannschaft gegangen, SC Köln. Wer kennt ihn nicht? Und auch hier snappt es automatisch. Hat es drei Reiter. Aber nicht, es verhält sich jetzt nicht so wie auf dem, im Windows, sondern aus dieser Liste, die nach rechts weggeflossen ist, macht es automatisch eine Liste, die einfach nach unten wegfließt. Weil es wäre sehr, sehr anstrengend, auf dem Telefon jetzt 25 Spieler durchzuscrollen. Deswegen kann ich hier sehr schnell durchnavigieren. Das ist das Hub-Control, was sich dynamisch seiner Umgebung anpasst. Das ist so ein Beispiel für das adaptive Controls, die wir verwenden. Eine Challenge bei diesem Control ist es allerdings, dass das Hub-Control hier 10 Pixel hat. Das ist die Windows Phone-Implementierung. Und in der hat es mehr. Ich glaube 60. Ich fix das. Ich habe es nicht gefixt, sondern es ist das Standardverhalten des Controls auf der UI. Manchmal ist das allerdings sehr, sehr störend. Wenn wir zum Beispiel bei Teams schauen, da wollen wir immer diesen Anstandsrahmen haben. Wollen wir nicht, sondern müssen nicht. Und hier haben wir Semantic Zoom. Und 120 Pixel links. Das Control, das Grid View Control, das rendert sich auf dem Telefon dann auch mit 120 Pixeln. Das sieht ziemlich doof aus. Das kann man fixen. Ich zeige auch, wie. Und zwar, dieses Beispiel befindet sich auf der Teams-Seite. Und dort sehen wir das Ganze auch zur Designzeit. Diese Daten, wie man da sieht, SC Köln, wie auch immer, das sind alles komplett zufällige Geschichten. Wir sehen hier 120 Pixel. Ich schalte jetzt um auf die Windows Phone Ansicht und auch dort passt sich das Grid View Control komplett an. Es rendert sich anders, es wird zu einer Liste, weil das Wischen nach rechts auf einem Telefon nicht das Optimalste ist. Wir geben immer ganz klar die Empfehlung, scroll bitte in die längere Richtung. Im Portrait-Modus ist es halt nach unten oder nach oben und im Landscape-Modus ist es von rechts nach links. So, wir sehen hier auch sehr, sehr ganz normalen Code. Jetzt komme ich zu adaptiven Custom Controls. Wer kennt den wesentlichsten Unterschied zwischen Windows und Windows Phone Geräten? Es gibt einen Unterschied? Ja. Der Hardware-Back-Button. Auf dem Telefon, links unten. Jedes Telefon muss einen Hardware-Backbutton haben. Das sucht den mal jetzt bitte auf dem Windows-Rechner. Auf einem Windows-Rechner haben wir im Prinzip immer links oben, wenn es zurückgehen soll, einen Button eingebaut. Drückt man softwaretechnisch, also softwaremäßig drauf und dann kommt man zurück. Jetzt ist es ein bisschen problematisch, denn jetzt muss ich jede UI-Seite anpassen, wenn ich oben den Backbutton drin habe. Jede Seite, die ich habe, muss diesen Button ja eigentlich auf Windows haben, aber auf Phone auf gar keinen Fall, weil wir haben ja einen Hardware-Back-Button. Was habe ich gemacht? Man muss mehrere Dinge machen, und zwar Windows Phone denkt erstmal mit dem Back-Button in Windows Phone 8.1 Anwendung verlassen. Ich habe jetzt keine Ahnung, warum sie es gemacht haben. Ist so. Wie kann man das Ganze deaktivieren? Und zwar, wenn das der Code für Windows Phone kompiliert wird, dann am besten Windows Phone UI Input Hardware Button Backpress, leicht zu merken, ne? E-handled. Das heißt, das Ereignis ist bereits vollständig behandelt. Es ist, die natürliche Logik wird deaktiviert damit. Und ich gehe einfach hin und sage AppViewModel Go Back. In der AppViewModel Go Back-Funktion habe ich mein eigenes Navigationspattern eben implementiert. Das heißt im Prinzip, ich nehme Frame.Navigate to letzte Seite, die angesteuert wurde. Das muss man deaktivieren auf einem Windows Phone und eben umschreiben. Und dann bin ich hingegangen und habe ein Control geschrieben, ein eigenes Control, was mir eben dieses Problem von Windows und Windows Phone Unterschieden kapselt. Ich habe einen Button genommen, den Back-Button und eine Überschrift reingepackt und das Ganze ein bisschen customized. Und zwar, wenn man jetzt mal genau hinguckt, der Back-Button hat die Funktion gewisses Alignment und eine Visibility. Die Visibility steuere ich über eine Eigenschaft in meinem Plattform-Helper in der Klasse, die mir so ein paar Plattformunterschiede handelt. Habe ich eine Eigenschaft geschrieben, wenn du Windows Phone bist, dann bist du bitte collapsed. Dann wirst du nicht gezeichnet, dann brauchst du keine Ressourcen. Ich binde also die Sichtbarkeit an die Plattform, ganz einfach formuliert. Collapsed on Windows. Wenn ich im Windows, collapsed on Windows Phone, bin ich auf Windows, wird der Button gezeichnet. Und Ich habe eine Eigenschaft, Left Grid Abstand, sollte Left Margin eigentlich heißen. Diese Left Grid Eigenschaft liefert mir auf einem Windows Phone eben einen 10 Pixel Abstand zurück und auf Windows selber 120 Pixel. Deswegen, hier haben wir es immer im Detail, deswegen wird in der Windows-Anwendung dieser Button dargestellt und in der Windows-Phone-Anwendung hier nicht dargestellt. Und deswegen wird Zach Scholl, wer kennt ihn nicht, mit 120 Pixel Abstand geschrieben und Y Comenius eben nicht mit 10 Pixeln hier. Und der nächste Unterschied ist auch, das ist eine andere Schriftgröße. Eine andere Schriftgröße, weil auf dem Windows Phone kann man, na, sollte man vielleicht ein bisschen kleinere Schriftarten verwenden und ähnliches. Und da habe ich im Prinzip, wenn man es genau sieht, den Style der Überschrift aus der Resource Dictionary genommen und Common Header Text Block Style genannt. Das steht jetzt ganz unten. Ich definiere einen Stil, Schriftgröße 56 oder Schriftgröße 40 da drin. Aber das habe ich nur einmal gemacht. Ich habe keinen Unterschied für Windows und Windows Phone gemacht. Wäre an der Stelle auch sehr, sehr, sehr schlecht. Das habe ich an einer anderen Stelle gemacht. Und genau. Schauen wir uns das Control im Code an. Controls, Title, Header Control. Und da habe ich explizit das so hässlich gemacht, dass man immer sieht, dass das ein Control ist. Ich mache das jetzt mal weg hier, dieses Grün. Und dann ist das erstmal wieder schwarz. Auf einer weißen, naja, ich lasse es mal drin. Machen wir mal Color. So. Wir sehen auch hier, dass hier plötzlich ein Abstand von 20 Pixel dargestellt wird. Das steht hier drin, weil ich eben diese Column Definition, die Breite der Spalte, auch binde an der Eigenschaft meines Platform Helpers, der mir diese kleinen Unterschiede macht. Und Collapsed on Windows Phone. Schalte ich das jetzt um in die Windows-Ansicht, sehen wir nichts. Gut. Plötzlich sehe ich den Button wieder. Eine UI mit so zwei, drei Kniffen drin, rendert sich plötzlich fast ganz anders. Ja, wie kommt diese Collapsed Windows-Eigenschaft eigentlich zustande? Collapse on Windows Phone. Und hier, if this is Windows Phone, dann collapse dich, ansonsten schalte ich visible. So kann ich entsprechend UIs, ja, an die beiden UIs anpassen. Wenn noch andere UIs, andere Technologien, wie beispielsweise Xbox oder was auch immer da kommen wird, kommt, kann ich nochmal nachfragen, bist du die Xbox, bist du dieses, bist du jenes, render dich dann so und so. Das ist relativ gut, einfach machbar. Nun, ein weiterer Trick, wir haben es gerade gesehen, in der Schriftart habe ich einen kleinen Unterschied gemacht, große Schriftart auf Windows, kleine Schriftart auf Windows Phone. Und dort verwendet man eigentlich ein altes Muster, und zwar Resource Dictionaries. Das sind im Prinzip XAML-Dateien mit Definitionen von Stilen. Ich habe in der App XAML-Datei meinen Platform Helper integriert, mein Main View Model, das hatten wir eben, und ein Resource Dictionary, also ein gemergedes Resource Dictionary, das mir Unterschiede erlaubt, ja, in unterschiedlichen Dateien zu definieren. Einmal Common Styles, allgemeine Styles, die für alle gelten, und Individual Styles, die fürs Phone oder Windows definiert sind. Das gleiche habe ich auch nochmal mit Templates gemacht, mit Elementen, wie rendere ich jetzt so eine Kachel in Windows oder eine Kachel in Windows Phone. Das habe ich getrennt. Das in Visual Studio, wie definiert man sowas? Und zwar in der Shared-Bibliothek habe ich die Common Styles definiert und dort steht zum Beispiel, was ist die Custom Default Background Color, was ist die Standard Hintergrundfarbe oder die Kachelfarbe, die ich verwende oder welches ist die Standard Schriftgröße. Common Text Block, Common Small Text Block, Und das verwendet Windows und Windows Phone beide gleichzeitig. In der Windows Phone Anwendung und in der Windows Anwendung habe ich nochmal Individual Styles definiert. Jetzt gehe ich zum Beispiel in Individual Styles rein und dort Common Text, Common Header Text Block Style, das ist der Grund, warum das plötzlich kleiner geschrieben wird. Jetzt könnte ich nochmal eine Möglichkeit nochmal was hinzufügen. Setter, Property, Foreground, jetzt nehmen wir mal Value, nehmen wir mal die Value Azure. Ne? Welche Farbe hat Azure? Himmelblau. So, ich habe das mal geändert und wir machen die Schriftart auch nochmal kleiner, eine Nummer. Und schauen uns jetzt nochmal das Control an. Das zieht bei Bedarf nämlich aus der einen oder aus der anderen Ressourcendatei. Jetzt zieht es aus der Windows und jetzt sollte der Stil hier, sehen wir plötzlich viel kleiner in Himmelblau das Ganze, beziehungsweise wenn wir jetzt nochmal sagen Red, sehen wir das Ganze in Rot. Auf Windows wird es normal gerendert und auf Windows Phone wird es schmaler. Bitte, das werden wir sehen. Ach, wenn ihr es seht. Ja, okay, das Rot ist doof, ne? So, ich nehme mal die Hintergrundfarbe weg. So. Schön, ne? Ja. So. Das ist auch ein smarter Trick. Noch ein anderer Trick. Behaviors. Behaviors wurde mal mit Expression Blend, Ruhe ist in Frieden, eingeführt. Das sind Click-and-Play-Geschichten, die sehr, sehr smart sind. Jetzt habe ich ein ganz einfaches Beispiel. Ich starte jetzt, wenn man Visual Blend noch nie geöffnet hat. Das geht am einfachsten über, man wählt sich ein Projekt aus und sagt Open in Blend. Dann startet Blend. Standardmäßig dunkel, UI. Designer sind da kreativ, die wollen es immer dunkel haben. Hier hat sich der TFS gerade gemeldet, dass er ihn nicht findet. Also hier habe ich das gleiche Projekt. Und ich gehe wieder auf meine Testpage. Wenn ich sie finde, und zwar in der, ne, das ist, genau. Ich habe ein Projekt hinzugefügt. Pages. Zum Beispiel in die About-Page, die ist leer, komplett. Da sehen wir noch nichts. Dafür brauche ich aber ziemlich lange. So, da haben wir die About-Page und was mache ich hier einfach? Ich ziehe mir, mache mir hier einen Button. Schreibt mal rein, Windows-Button und weil ich faul bin, kopiere ich mir den einfach und sage hier Windows-Phone-Button. Meine Intention ist es, jetzt die beiden Buttons sind sichtbar in Windows, aber ich möchte jetzt über Behaviors, die finde ich, man muss es wissen, dieses Fenster gibt es in Visual Studio leider nicht, Assets, Behaviors, da gibt es diverseste, womit man Click-and-Play-Development machen kann, das ist sehr schön, und Collapsed on Windows. Hide on Windows. Ja, meine Nomenklatur hat Potenzial. So. Dieser Button soll nicht in der Windows Phone UI sein. Ich habe per Drag and Drop einfach draufgezogen. Was macht der Designer? Er baut im Prinzip hier in dem Tree der Objekte einfach eine zusätzliche Eigenschaft. Und das war auch schon der Grund, warum ich Blend aufgemacht habe, weil da passieren so ein paar Sachen, das Einbinden von Bibliotheken. Und das Schöne ist, Blend, Visual Studio kriegt das direkt mit und in meiner About Page sehe ich jetzt gerade, hier ist die Windows-Ansicht. Ich sehe hier die Windows-Phone-Ansicht. So, der Button ist ja, schlecht positioniert. Jetzt sehe ich hier. Und der Windows-Phone-Button ist hier. Und der sollte jetzt gehidet sein. Wenn ich die Anwendung starte, wenn man sich mal anschaut, wie das implementiert ist, es gibt eine schöne Klasse, die heißt, oder Interface iBehavior und in dem Moment, wo das Behavior an etwas drangezogen wird und wirklich instanziert wird, wird das Attach-Event aufgerufen, dann merkt er sich das Ganze. Und hier setze ich die Eigenschaft dieses Controls auf Heart of Collapsed. Jedes Element, woran ich das jetzt dran ziehe, wird plötzlich unsichtbar auf dem Windows Phone und auf Windows wird es sichtbar. Das ist ein kleiner, aber smarter Trick. So, jetzt langsam müssen wir mit der Zeit aufpassen. Genau. Es gibt sehr, sehr, sehr viele Behaviors, die man im Internet findet, die man sich einfach runterladen kann, auch als Klasse und dort reinziehen kann, die dann noch diverse andere Eigenschaften einfach per Click and Play draufpacken. Kollege Oliver Scheffert hat mal ein komplettes Spiel nur mit Behaviors gemacht, ohne eine Zeile Code zu schreiben. Das ist recht praktisch. Nun, eine andere Geschichte, die man noch beachten sollte. Wir gehen mal wieder auf die, wenn sich so ein Fenster resized und ähnliches passiert, dann sollte man dynamisch eben Content ein- und ausblenden. Nun, das machen wir wieder auf der Testpage. Ich habe den Ordner für Samples und Tests, das ist alles ein bisschen so. Hier sehen wir unsere Geschichte von eben. Und ich lösche alles. Obwohl die Liste lasse ich mal drin. So, da ist die Liste. Ich nehme mal die ganzen Geschichten raus. Das Schöne ist nämlich dann, sehen wir hier eine wunderbare, einfache Liste. Und wenn wir uns die in Windows angucken, sehen wir ein typisches Problem. Es sieht scheiße aus. Muss man ja mal sagen, die Liste ist jetzt nicht so wirklich, hat nicht wirklich Stil. Deswegen nehme ich einfach mal das Control, ich kopiere einfach den XAML-Code und mache genau das Gleiche, nur mit einem Grid-View. Jetzt plötzlich sehe ich eben so etwas und ich kopiere die Liste einfach mal drunter, dass man jetzt, man hat es kurz flickern sehen, wenn man Margin mal 10 macht, dann sieht man plötzlich so einen Versatz. Das sind jetzt zwei Controls übereinander. Und das ist nicht so richtig schön. Ich gebe jetzt mal dem Ganzen noch einen Namen, und zwar Grid View und XName ListView. Und beim Starten der Anwendung oder beim Starten der Seite, quasi, wenn sie geladen ist, this loaded, check size. Und ich möchte jetzt einfach, wenn die Seite, dieses Event und noch eins, window current size changed, wenn sich das ändert, das kann ja passieren, soll einfach auch nochmal die Größe checken. So. Wer ist tot? Was? Den Eventhändler mache ich dort, wenn die Seite geladen ist. Check size. If. Jetzt sollte ich auch noch die Größe. Jetzt wird es interessant. Und zwar Window. Current Size, die Eigenschaft hat er nämlich gerade nicht, sondern Bounce. Und da ist die Eigenschaft Width dran. When Window Current Bounce Height. So. Was habe ich jetzt gemacht? Ich drücke, bist du breiter als hoch, dann Landscape. Das heißt, Grid View Visibility gleich Visible. Und ListView, Visibility, Collapsed. Else, umgekehrt. Da haben wir Portrait. Ja. Wenn ich so hingehe, ist es eigentlich besser. So. Und Visible. Was ich einfach mache, je nach Breite, je nach verfügbarem Platz, je nach Ausrichtung, zeigt er die Liste entsprechend anders an. So, wie kann ich das jetzt einfach testen? Starten wir das Ganze mal in Windows, weil dort habe ich diese schöne Fenstertechnik, dass ich das Ganze verschieben kann. Das war auf der Testpage. Die navigieren wir mal an. So. Und jetzt sehen wir es. Er ist jetzt im Portrait-Modus. Immer noch im Portrait-Modus. Die Kacheln sind an einer fixen Größe. Jetzt hat er gemerkt, jetzt wird er breiter als höher. Und dort schaltet er plötzlich das Control dynamisch um. Das ist ein kleiner Trick und das ist leider notwendig, weil dafür gibt es zu viele Details, auf die man speziell reagieren muss, andere Überschriften, vielleicht hat man noch ein paar andere UI-Elemente drauf, dass man sagen muss, dass man ein Control einschaltet, ausschaltet, je nach ja, Szenario gerade. Nun, last but not least, auch Menüs und Commands, wir haben es eben schon ein bisschen gesehen, und zwar auf dem Windows Phone habe ich auf meiner Startseite eben diese Kommandos eingebunden. Heißt, dass ich schnell zwischen ein paar Samples hin und her wischen kann, wechseln kann. Die erscheinen dort. In der Windows-App sind sie hier unten. Und zwar gibt es primäre und sekundäre Kommandos. Primäre Kommandos finden sich in der Regel hier und sekundäre hier. Kann ich jedem empfehlen, das ist relativ einfach zu implementieren. Ist ein und derselbe Code. Windows und Windows Phone gehen nur anders an die Sache ran. Und zwar auf der Mainpage. Wenn die Anwendung nicht läuft, habe ich Document Outline. Und dort verwende ich das Command Bar Control, das implementiert das. Und hier sind meine ganzen Buttons drin, die ich habe. Wenn ich das einen ausgewählt habe, sollte mir den eigentlich auch im Visual Studio zeigen. Das ist jetzt gerade ein bisschen träge. Kann ich direkt dorthin wechseln? Hier zeige ich mir das Ganze im Code. Das habe ich nur für Windows Phone, habe ich nur für einmalig implementiert, aber Windows und Windows Phone gehen unterschiedlich da dran. So, wir sind damit fast durch. In dieser Anwendung habe ich diverseste Tricks noch implementiert, die sowohl auf Phone als auch auf Windows selber funktionieren. Zum einen hier das typische Grid Control. Ich kann hier in meine Ja, in diese in Hertha Bremen einwandern, sehe meine Spieler, sehe hier die Details zu den Spielern mit ein paar netten Animationen, dazu sind wir jetzt nicht gekommen. Die sind genauso hier auch drin. Ich kann hier auf Teams direkt drauf gehen, wischen, in Spieler reingehen, draufdrücken und auch hier sehe ich genau die gleichen Informationen. Und die App ist an vielen Stellen hat noch, fehlen noch ein paar Kleinigkeiten, aber die Tricks sind alle dort rein implementiert. So, damit habe ich so ein paar Tipps und Tricks mal vorgeführt. Es gibt noch ein paar andere Visual State Manager Geschichten, die sind ein bisschen aufwendiger. Die gibt es aber schon etwas länger. In Expression Blend haben wir die eingeführt, dann kam sie in Windows. Die könnte man sich auch noch anschauen. Gut. Last but not least befreit uns das Ganze nicht vom Testen. In allen Varianten möglichst starten, die Emulatoren verwenden. Auf Windows selber tatsächlich das Fenster größer und kleiner machen und sehen, wie das reagiert. Gezeigt habe ich diese diversesten Features, die alle implementiert sind in dieser Beispielanwendung. Und die kann man sich hier jetzt hoffentlich hochladen. Ich habe den Post getimed auf 14 Uhr, dass dort jetzt die Slides und der Source Code zu liegen. Das geht auch auf meinem Blog, der the-oliver.com geht dort. Gibt es noch mehr Infos dazu? So, dann bleibt mir nur noch zu sagen, jetzt fotografiert noch jemand. So. Da gibt es noch diverseste andere Guidelines. Es ist im Prinzip ein Best-of aus diesen Tipps und Tricks und Guidelines von Windows und Windows Store Apps. Die Links sind leicht zu merken, sind auch nochmal in der PowerPoint halt drin, kann man sich dann auch nochmal im Detail anschauen. Mir bleibt an dieser Stelle nur zu sagen, geben Sie bitte nur das gute Feedback in das App-Tool ein, in das Konferenztool, schlechte Feedback direkt an mich, dann gehen wir das beim Bier mal ausdiskutieren. Wer mit mir noch kommunizieren will, gerne gleich draußen in unserer Sprecherecke oder per E-Mail gerne oder per Webseite, per Twitter, Facebook und so weiter und so fort. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen noch viel Spaß auf dem Technical Summit.